So, guten Morgen, liebe Geschwister. Jetzt bin ich mal wieder da. Gut angekommen, gut geschlafen, auch noch dazu. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und habe heute Morgen, ja, ich würde es fast sagen, ein besonderes Thema. Der unbekannte Apollos. Ein ganz wichtiger Mann in der jungen paulinischen Gemeinde der damaligen Zeit. Das Thema hat ja der Bruder Chris schon gesagt, der Apollos ein Vorbild und Wegweiser für die Gemeinde. Und da ist auch dann die Geschichte von Aquila und oder Priscilla und Aquila gehört dann noch ein Stück weit dazu. Ich lese Ihnen jetzt das ganze Thema vor. Apollos, ein beredter Mann, mächtig in den Schriften und brennend im Geist, das ist die Apostelgeschichte, Stelle 18,25, ein Vorbild und Wegweiser für die im Geist brennende Gemeinde nach Römer 12, Vers 11, in ihren letzten Tagen vor der Ankunft Jesu Christi. Und da bin ich mit vielen anderen der Meinung, ich kann euch nicht sagen, wann Jesus wiederkommt, aber wir spüren das einfach, wir gehen diesen Tagen entgegen. Ich möchte eine kurze Einführungssituationsbeschreibung geben, um auch das vielleicht danach besser zu verstehen, was ich sagen möchte. Eine kurze Einstimmung. Die Gemeinde, so die paar Sätze zur Einleitung vor ihrer Entrückung und der kommenden Endzeit. Viel Papier wurde gedruckt, um uns über die kommende Endzeit mit ihrem Charakter und ihren Gefahren aufzuklären. Jedem anständigen christlichen Blättchen steht da was darüber drin. Verbunden natürlich mit einer Analyse unserer Zeit. Diese Analysen können sehr hilfreich sein. Doch sehen wir ja selbst heute, was vor sich geht und merken, was auf uns zukommt. Unsere Welt wird immer dunkler und immer gesetzloser. Das ist das große Thema. Die Gesetzlosigkeit breitet sich immer weiter aus. Das bedeutet zum Beispiel für diese westlichen Länder, es wird weiterhin versucht, die doch aus einem, sagen wir mal sehr vorsichtig, christlichen Geist geschaffenen Verfassungen, wo es möglich ist, zu umgehen. Es wird weiterhin versucht werden, die Familie zu zerstören. Es wird weiterhin versucht werden, die Homosexualität zu legitimieren. Es wird weiterhin versucht werden, alle Gesetze der Ethik und Moral außer Kraft zu setzen. Satan ist der Mörder von Anfang an und er ist ein Lügner und Vater derselben, die berühmte Johannes 8, Vers 44 Stelle. Und wir werden weiterhin eine widerliche Abtreibungspraxis erleben, verbunden mit dem Versuch, Bestimmungen zu erlassen, die das Strafgesetzbuch zum Beispiel jetzt bei uns unserem Land umgehen. Oder man wird ganz einfach versuchen, die Gesetze dem heutigen Denken anzupassen. In der Zeit des Apostels Paulus war die Sittenlosigkeit im damaligen Rom, dem damaligen Griechentum, noch viel schlimmer wie heute. Wir sind auf dem Weg zu solchen Verhältnissen, eben auf dem Weg nach Sodom und Gomorra und in die Zeiten Noahs hinein. Noch ist die Gemeinde das Aufhaltende, darüber wird ja auch immer mal wieder etwas gesagt, aber die oben gezeigte Entwicklung geht weiter und darin müssen wir einfach leben. Da hilft das ja noch nichts, sondern wir müssen uns damit darin leben lernen. Wir sind auch im Sog der Weltmeinung. Von diesem Sog dürfen wir uns nicht gefangen nehmen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Glauben wir nicht, dass diese Pandemie, von der man ja so viel spricht, das Letzte ist. Was alles noch auf uns zukommen wird, das wissen wir nicht. Die Mächte der Zukunft heißen auch nicht USA und China, sondern die heißen letzter Weltherrscher und Hure Babylon und darauf geht die Entwicklung auch hin. Diese Entwicklung kann uns ängstigen, aber der Herr ist bei uns. Wir dürfen uns auch nicht in Endzeitanalysen verlieren, wie das gerne geschieht, sondern wir müssen uns auf Gemeindethemen konzentrieren. Das ist die wichtigere Aufgabe. Und das ist heute Morgen auch meine Aufgabe. Deshalb versäumen wir die Versammlung nicht, ein Wort aus Hebräer 10, Vers 25. Bleiben wir in der Glaubensgemeinschaft, ein Wort aus Epheser 4, Vers 5 und noch zwei andere Bibelstellen. Und tragen wir zur Auferbauung des Leibes Christi bei Epheser 4, Vers 12. Es lohnt sich, Hebräer 10, Vers 25 ganz zu zitieren. Und dort heißt es, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, sondern einander ermuntern oder zusprechen, um das umso mehr, je mehr wir den Tag herannahen sehen. Und das meine ich, das dürfen wir so sehen. Das bedeutet für die Gemeinde auch, dass sie aus dem Schlaf aufwachen muss. Auch wenn wir unsere Stunde und unseren Kairos, unseren Zeitpunkt noch nicht wissen. Wir müssen nicht danach fragen, wenn wir darin stehen würden. Nicht schlafen wie die übrigen, ein Wort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 6 und das erste war die berühmte Römer 13 Stelle. Also, nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein wird immer aktueller. Wache auf, der du schläfst, und stehe aus auf den Toten, der Christus wird dir leuchten, lesen wir in Epheser 5, Vers 14. Und die Verse 15 und 16 schließen sich an, wo geschrieben steht, dass wir sorgfältig wandeln sollen, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Die Tage sind böse. Ich lebe auf dem Land, bei uns ist manches noch recht ordentlich. Kann man dankbar sein? Haben wir eine Gebetsgemeinschaft für die Stadt und das Land gemacht und haben den Bürgermeister eingeladen. Und er sollte ein paar Worte sagen, seine Themen, seine Gemeinde. Und er kam. Das kam. Da haben wir dann gebetet für die Gemeinde und. Und ich habe für die Vergangenheit auch gebetet, weil es wichtig war, weil es gut, die Stadt Güglingen mir Gutes getan hat. Und er kam. Da ist noch ein bisschen was in Ordnung. Da freuen wir uns natürlich darüber. Nicht überall. Man muss nicht überall gleich den Teufel an die Wand malen, wie man so sagt. Sondern wir dürfen dankbar sein für das Gute, das es eben auch noch gibt. Wie oft höre ich von diesem Hause, wo ihr seid, wie viel Gutes hat da Gott auch getan. Also, die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Gerade deshalb sollen wir, und jetzt komme ich zum Thema, brennend im Geist sein. Römer 12, Vers 11. Brennend im Geist sollen wir sein. Denn wer im Geiste brennt, der überwindet die Schlafsucht. Ein ernstes Wort des Apostels Paulus gerade für die letzte Zeit. Es ist wichtig, dass den Geist in der Schlussphase am Brennen zu halten. Der Begriff Brennen im Geist kommt im Neuen Testament nur in Römer 12, Vers 11 vor, was ich gerade gesagt habe, und Apostelgeschichte 18, 25 mit Apollos. Dort wird auch Apollos zum ersten Mal erwähnt. So, und jetzt lese ich euch den Bibeltext noch einmal vor. Nach der revidierten Elberfelder Übersetzung, weil dort das Wort brennend mit brennend übersetzt wird, das ist vielleicht nicht hundertprozentig korrekt, aber es sagt am besten, diese Übersetzung passt am besten, gibt am besten das wieder, was dort gemeint ist. Also, Apostelgeschichte 18, Vers 24. Ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, Ein Beredermann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Jetzt kommen die Priscilla und der Aquila. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Das war die Lehre des Paulus. Als er aber dann von dort, von Ephesus, nach Achaia reißen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten und ermunterten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Und noch einmal, zum dritten Mal jetzt Römer 12, Vers 11. Seid im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Und zur Ergänzung noch Lukas 24, Vers 32. Das sind die Emmaus-Jünger, denen Jesus auf dem Weg die Schrift erklärte und ihnen zeigte, wer aus dem Alten Testament der Messias ist. Da sagen die zwei Männer, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Wege zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete. Das war eine Bibelstunde mit Jesus. Das wäre ich auch gern dabei gewesen. Zum Sprachlichen. Apollos heißt auf Deutsch Verderber oder Zerstörer. Kommt insgesamt 10-mal vor. Beredt heißt, er war ein bereder Mann. Beredt heißt Logios, wir kennen das, hören wir. Ein einziges Vorkommen. Das Wort kann man auch mit gelehrt und wortgewandt wiedergeben. Es hat von seiner Grundbedeutung her gesehen auch eine Verbindung zu logisch. Der Mann war auch logisch nebenher noch. Diesem Begriff wollen wir in dieser Predigt aber nicht weiter nachgehen. Dann brennend heißt eigentlich siedend. Die Elberfelder revidierte Übersetzung entschied sich aber hier mit brennen zu übersetzen, was ich für gut halte. Das ist auch in meinen Augen eine passende Wiedergabe. Beide Vorkommen sind in Apostelgeschichte 18,25 und Römer 12, Vers 11 und in Lukas 24, wo es heißt, brannte nicht unser Herz auf dem Wege, steht das eigentliche Wort verbrennen. So, das ist jetzt auch der sprachliche Hintergrund, Zusammenhang. Und nun möchte ich euch etwas über die Lebensgeschichte des Apollos erzählen und dann steigen wir ins Thema ein. Apollos war ein Jude. Er stammte aus Alexandrien, wie der Bibeltext sagt, einer Stadt der Gelehrsamkeit, großer Gelehrsamkeit im Norden Ägyptens mit einer starken jüdischen Bevölkerung. Das Neue Testament setzt mit seiner geistlichen Tätigkeit in Ephesus ein. Dort traf er auf das Ehepaar Priscilla und Aquila, das ihn im Weg Gottes, damit ist das paulinische Evangelium gemeint, tiefergehend unterrichtete. Nachdem er nur die Taufe des Johannes kannte, allerdings war er schon im Weg des Herrn, das sind Lebensweg und Botschaft Jesu unterrichtet. Da muss ihn jemand unterrichtet haben. Von Ephesus reiste er nun natürlich mit der Lehre des von Priscilla und Aquila indoktriniert, sage ich mal, reiste er nach Korinth, wo er der Gemeinde sehr behilflich war, auch hinsichtlich der Auseinandersetzung mit den Juden. Und von Korinth kehrte er nach Ephesus zurück, wo er zum ersten Mal mit Paulus zusammentraf. Dieser hätte gerne gesehen, dass Apollos nochmals nach Korinth geht. Das steht in 1. Korinther 16, Vers 12. Doch dazu war er damals nicht bereit. In welchen Gemeinden er sonst noch Dienst tat, ist nicht bekannt. Abgesehen von seinem Aufenthalt auf Kreta, Paulus schreibt im Brief an Titus, der damals in Kreta für Ordnung in der Gemeinde, in die Gemeinde bringen sollte, dass er Zenas und Apollos mit Sorgfalt das Geleit geben solle. Damit verliert sich aber dann schon auch seine Spur. Doch die Apostelgeschichte und Paulus selbst schreiben über ihn Wichtiges. Und darum geht es heute Morgen. Apollos war, wie bereits erwähnt, anfangs das paulinische Evangelium noch nicht, den Weg Gottes, wie es im Text heißt. Der Weg Gottes, um es noch einmal zu sagen, ist die Botschaft, die Paulus unter den Nationen verkündigen sollte. Das Ehepaar Priscilla und Aquila wurde einmal von Paulus darin unterrichtet. Sie waren Zeltmacher und hockten zusammen, es war in Korinth, und haben miteinander die Bibel studiert. Und da wurden sie dann von Paulus, vom paulinischen Evangelium überzeugt. Also, das Ehepaar Priscilla und Aquila wurden von Paulus darin unterrichtet, als er bei ihnen in Korinth als Zeltmacher wohnte. Das war Text Apostelgeschichte 18, 1 bis 3. Jetzt aber wurden diese Eheleute Lehrer des Apollos und führten ihn in die Lehre des Apostels Paulus umfassend ein. Das war Priscilla und Aquila. So wurde Apollos zu einer wichtigen Stütze in der Verkündigung des Paulus, sein Mitbruder und Mitverkündiger. Apollos war eine ganz wichtige Gestalt im Anfang des paulinischen Evangeliums. An seinem Vorbild wollen wir lernen, was es heißt, brennend im Geist zu sein. Und jetzt das Zeugnis des Apollos. Jetzt ist der Hauptteil sozusagen der Predigt. Brennend im Geist. Brennend im Geist hat nichts mit Geistesgaben zu tun. Die Geistesgaben aus 1. Korinther 12, Vers 4 und folgende Verse sind zwar Wirkungen des Heiligen Geistes, aber sie müssen auf dem Boden des Verstandes und der Ordnung praktiziert werden. Wenn der Geist in der Gemeinde brennt, heißt das nicht Enthusiasmus und Schwärmerei, sondern Nüchternheit und Besonnenheit. Es gibt keinen Geist des Enthusiasmus, aber es ist der Heilige Geist gewesen, der in Apollos brannte. Das ist das Erste, brennend im Geist. Zweitens, wer brennend im Geist ist, der ist unterwiesen in den Wegen des Herrn, wie der Apollos. Apollos kannte Leben und Lehre des Herrn, irgendjemand muss ihn darin unterwiesen haben. Für uns bedeutet das aber, dass wir die Grundlage der vier Evangelien kennen. Die drei Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas und natürlich dann das vierte Evangelium, das Evangelium des Johannes. Paulus kannte Apollos noch nicht. Wir haben es einfacher, denn wir haben die ganze Heilige Schrift. Zur Grundlage unseres Glaubens gehört grundsätzlich auch der Lebensweg Jesu. Das müssen wir wissen in unserer Sonntagsschulgeschichte, nicht wahr? Seine Geburtsgeschichte, seine Taufe, sein erstes Auftreten, sein Reden, seine Lehre, seine Wunder und Taten, seine Auseinandersetzung mit den Juden, dann natürlich die Einsetzung des Abendmahls und Golgatha. Schließlich seine Auferstehung und die Himmelfahrt. Das ist ein ganz kleiner Abriss der Wege des Herrn. Das gehört einfach dazu. Ich habe jetzt schon Sorge mit meiner Schrift, dass jemand zu mir so kommt und sagt, ja, sollen wir dann von den vier Evangelien nichts mehr sagen? Sollen wir noch Paul reden? Nein, gar nicht. Paulus reden? Nein, gar nicht. Das gehört dazu. Das ist unsere Grundlage. Diese Kenntnis brauchen wir auch, um das ganze Evangelium zu verstehen und um es weitergeben zu können. Drittens. Wer brennend im Geist ist, der ist auch mächtig in den Schriften. Das gehört auch zusammen. Wer brennen will, braucht Schriftkenntnis. Noch einmal. Wer brennen will, braucht Schriftkenntnis. Da sollten wir uns komplett von der allgemeinen christlichen Praxis unterscheiden. Hier wird deutlich, und ich werde jetzt auch einmal deutlich, dass die Gemeinde Lobpreis ein Fehlweg ist. Da muss man kein Apollos und kein Bibelcomputer sein. Aber man muss lesen, muss das Wort lesen, muss die Schrift lesen. Dass das auch mal Überwindung kosten kann, das gebe ich gerne zu. Aber aus dem Wort kommt unser geistlicher Nachschub, auch wenn wir das nicht gleich verstehen, aber es wird in uns aufgenommen. Wo der Herr uns es aufschließt, dort glüht und leuchtet es auf. Denken wir an Philipper 2, Vers 15, wo geschrieben steht, dass wir das Wort des Lebens darstellen sollen. Dahinter kann nur die Kenntnis und das Leben des Wortes stehen und der Wille, es auch zu leben. Ich bringe jetzt ein paar Bibelstellen, Aussagen über das Wort. Das Wort ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Jeremia 23, 29. Das ist auch in unserer Verkündigung so, auch wenn das nicht sofort sichtbar ist und wir nicht gleich aufstehen und auf die Stühle stehen vor Freude. Nein, nein. Es ist wie Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Denken wir auch an Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Für wie viele Leute ist das so und ein Licht auf unserem Wege? Oder Psalm 119, Vers 130, ein wunderschöner Vers, den ich über alles liebe. Die Eröffnung oder die Öffnung deines Wortes erleuchtet, das Lesen des Wortes erleuchtet. Dann ist das Wort lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort läutert, Psalm 105, Vers 19. Vor dem Wort darf man zittern, Jesaja 66, 2. Und das Wort Gottes wird nie leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was dem Herrn gefällt und durchführen, wozu es gesandt ist, Jesaja 55, Vers 11. Und hören wir gut zu, so auch unser Wort, wenn es im Geist gesprochen worden ist. Mächtig in den Schriften heißt allerdings für Apollos, mächtig in den Schriften des Alten Testaments. Für uns heißt das aber auch mächtig in den Schriften des Alten und des Neuen Testaments. Apollos war in der Schrift zu Hause. Dieser Mann kannte das Gesetz, die Propheten und die Schriftwerke. So ist ja das Alte Testament eingeteilt. Gesetz, Propheten, Schriftwerke. Apollos war, wie ich sagte, in der Schrift zu Hause. Dieser Mann kannte das Gesetz, die Propheten und die Schriftwerke. Er gleicht darin dem Schriftgelehrten Esra, der ein, Zitat, kundiger Schriftgelehrter in dem Gesetz des Moses war, also die fünf Bücher Mose, Esra 7, Vers 6, und dem der persische König in einem Brief zusätzlich bezeugte, dem vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des Gottes des Himmels, Esra 7, 13, mit dem Gesetz des Gottes des Himmels sind die übrigen heiligen Schriften des Alten Testaments gemeint. Apollos hat mit dem, was er über Jesus wusste und aus dem Alten Testament erkannte, eine korrekte Theologie über den Messias entwickelt. Das ist Geistesleitung natürlich und gleichzeitig die Frucht der tiefen Kenntnis des Alten Testaments. Ich darf Ihnen ein persönliches Erleben dazu anfügen, einfach um das zu unterstreichen, was dieser Apollos erlebt und gelehrt hat. Aufgrund meiner freundschaftlichen Beziehungen nach Israel und der Gespräche, die ich dort führte, habe ich im Jahr 1987, das ist schon wieder ein Weilchen her, eine Schrift für meine israelischen Freunde verfasst mit dem Titel »Der Messias im Alten Testament«. Die Schrift umfasst 530 Schreibmaschinenseiten und erwähnt nicht ein einziges Mal den Namen Jesus und nicht das Neue Testament, einfach um nicht als Judenmissionar gegenüber diesen orthodoxen Freunden zu erscheinen. Es ist also möglich, und das will ich damit sagen, auf der Basis des Alten Testaments eine Lehre über Jesus zu entwickeln. Hat ja Jesus auch den zwei Emmausjüngern letzten Endes so dargelegt. Natürlich hatte ich das Neue Testament als Hintergrund, was Apollos nicht hatte, aber er war in den Wegen des Herrn unterwiesen. Immer wieder wurde diese Schrift von meinen Freunden erwähnt, sogar noch ein paar Jahre gegenüber ihren ebenfalls orthodoxen Freunden. Da fragt mich Ari, sag mal, meinst du das so, dass Jesus der Gott Israels war? Dann sage ich, ja, das stimmt, das meine ich. Der wurde für sie gekreuzigt. Das ist für sie eine völlig neue Vokabel gewesen. Ja, und so war das sicherlich bei dem Apollos auch. Viertens, Apollos, der Beweisführer, wenn wir nicht mehr brennend im Geist sein wollen, dann müssen wir das Wort einfach weglassen. Es uns selbst wegnehmen, indem wir es nicht mehr lesen. So, und jetzt kommt viertens Apollos, der Beweisführer des Wortes Gottes. Wer brennend im Geist ist, der beweist das Wort Gottes und widerlegt falsche Meinungen. Der Text lautet: Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Wer das Wort Gottes kennt, widerlegt auch falsche Meinungen über das Wort und beweist die Wahrheit des Wortes Gottes. Man könnte noch hinzufügen, der verteidigt das Wort Gottes, das der Apologet. Das ist natürlich nicht jedem als Gabe gegeben, da muss man sehr nüchtern sehen. Aber unser Zeugnis genügt das klare Bekenntnis zu unserem Herrn Jesus Christus. Das muss auch nicht gleich in einer Fernsehdiskussion sein. Diese Verteidigung des Wortes und des Bekenntnisses zu Jesus Christus geschieht gegenüber unserem Nächsten und der Begegnung mit Menschen, wo uns Gott einfach das dann auch gibt. Leider verteidigt und beweist die Gemeinde das Wort Gottes oft schlecht und ihr Zeugnis ist oft genug mangelhaft. Aber wer brennend im Geist ist, darf seinen Herrn bitten, um die Gnade bitten, dass Gott ihm zu gegebener Zeit auch die rechten Worte schenkt. Auch hier gilt das Wort, dass seine Kraft in Schwachheit vollbracht wird. Das müssen wir einfach auch so sehen. 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus ermuntert den Timotheus zu diesem Thema in 2. Timotheus 4, Vers 2, indem er schreibt oder sagt: Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und dem Titus schreibt er über die Aufseher, dass sie dem zuverlässigen Wort nach der Lehre anhangen sollen, also dem zuverlässigen Wort des Paulus und auch Jesu, das Wort Gottes, anhangen sollen, auf dass er, der einzelne Aufseher, fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist das, was damit gesagt werden soll. Und das ist genau das, was Apollos gegenüber den Juden tat und ihnen bewies, dass Jesus der Christus, der Messias ist. Paulus hat das gegenüber Juden und Nationen getan. Wir tun es in unserer Umgebung und in unseren Kreisen und dürfen uns freuen, wenn Gott Gnade zu unserem geistlichen Tun gibt. Nur so nebenbei noch, Apollos heißt auf Deutsch Zerstörer, Verderber. Erinnert uns das nicht an das Wort aus 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Ich zitiere: Denn obwohl wir im Fleische wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen. Indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Das ist Widerlegen falschen Denkens, Zerstörung von Festungen und Bollwerken des Feindes, die gegen uns aufgerichtet werden. Damit wird selbst der Name Apollos zu einem Stück Evangelium. Fünftens, wer brennend im Geist ist, kennt das Evangelium, wie es der Apostel Paulus gelehrt wird. Noch einmal, wer brennend im Geist ist, kennt das Evangelium, wie es der Apostel Paulus gelehrt hat. Hier zeigt sich die zentrale Rolle des Ehepaares Priscilla und Aquila. Sie, so heißt es dort, legten ihm den Weg Gottes genauer aus, so heißt es im Text, als die Lehre des Paulus und die ganze Heilsgeschichte entsprechend seinem Evangelium. Die ganze Heilsgeschichte. Ich wünschte mir, es gäbe in der heutigen Zeit mehr von diesen Ehepaaren. Sie haben ihn belehrt im paulinischen Evangelium über die Gemeinde und die Gemeindezeit, dass heute die Gemeinde aus Juden, Nationen als Heilskörperschaft dran ist und dass Israel zurzeit noch beiseite gesetzt ist. Apollos wird nunmehr zum Verkündiger des paulinischen Evangeliums Und er ist gleichzeitig auch ein Beweisführer den Juden gegenüber, dass Jesus der Messias ist. Die Gemeinde Gottes, in dieser Form kommt die Gemeinde bei Paulus immer vor, in dieser Formulierung, wir sind die Gemeinde Gottes, mit einer Ausnahme, das Römer 16, 16, wo sie Gemeinde Christi genannt wird. Also, die Gemeinde Gottes ist aufgefordert, in diesen Spuren des Apollos und des Paulus zu gehen. Die Gläubigen von heute benötigen ebenso die Indoktrinierung, die Einpflanzung, die Belehrung durch das Evangelium, wie es Paulus offenbart worden ist. Die Belehrung im paulinischen Evangelium. Ohne Paulus gibt es keine Gemeindetheologie, kein Verständnis für das, was heute den Menschen zu verkündigen ist und wo die Christenheit belehrt werden muss. Deshalb merken wir auch die große Abfallsbewegung, dass die, wenn irgendwelche Ideologien kommen, alle umfallen wie die Fliegen. Ohne Paulus gibt es keine Gemeindetheologie. Kein Verständnis, ich wiederhole das, kein Verständnis für das, was heute den Menschen zu verkündigen ist und worin die Christenheit belehrt werden muss. Christentum ohne Paulus bleibt arm und schwimmt nur an der Oberfläche. Die Tiefe des Wortes erfahren wir nur über Paulus, zumindest die Gemeinde. Bei der Gemeinde ist das so. Wer brennend im Geist ist, will das klare Wort, das Zeugnis der Heiligen Schrift, er sollte im paulinischen Evangelium zu Hause sein. Und jetzt kommt der sechste Punkt. Und jetzt ist das, was einfach so wunderbar und bedeutsam ist an dem Apollos. Sechstens, wer brennend im Geist ist, der begießt die Gemeinde. Wer brennend ist im Geist, begießt die Gemeinde. Er wird zum Begießer der Gemeinde, eine gewaltige Aussage. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 6, ich, Paulus, habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Wichtig, Apollos hat begossen. Und Gott aber hat das Wachstum gegeben. Wenn ich mal sehr persönlich bin, wenn der Anne in der Küche guckt, da hat sie 6 Gießkannen stehen. Ich habe sie nicht gezählt. Ich sehe nur die grünen Gießkannen. Sehen Sie? Begießen. Die Pflanze musst du begießen. Darfst aber auch nicht zu viel machen. Ich habe kein Verständnis dafür. Ich habe eine Haushälfin, die hat da kein grünes Händchen. Ja, da sind mir so ein paar Pflanzen eingegangen. Da sage ich, ach, liebe Julia, ist nicht so schlimm. Weißt du, bei mir kann das, ich merke das gar nicht, wenn die Pflanze nicht mehr da ist. Und ob die nur gießt oder ersoffen ist, ist auch nicht so schlimm. Ja? Aber für die Gemeinde muss begossen werden, liebe Geschwister. Und nun kommen wir wieder zurück zum ernsten Thema, zur ernsten Seite. Wer im Geiste brennt, der begießt die Gemeinde. Der bringt keine Schwärmerei, keinen Enthusiasmus, aber auch keinen Infantilismus in die Gemeinde. Der ist kein theologischer Spaßmacher, kein lockerer Kurzansprachler. Das Wort, das habe ich bei Theo Lehmann abgeschrieben, das hat mir so gut gefallen. Ein lockerer Kurzansprachler. Der kennt auch keinen geistlichen oder religiösen Tanz, wie das mal vor ein paar Jahren Mode war, und auch kein angepasstes Evangelium, sondern der verkündigt eine klare Botschaft, ohne die Freude am Evangelium, das heißt ja auf Deutsch frohe Botschaft, zu vergessen. Er gibt der Gemeinde, der Begießer, also der gibt der Gemeinde den Nährstoff des Wortes Gottes und des Evangeliums. Wort Gottes verkündigt natürlich im Geist und in der Wahrheit, das ist Voraussetzung. Wort Gottes verkündigt im Geist und in der Wahrheit ist das Wasser des Lebens und des Geistes. Des Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, Titus 3, Vers 6. Durch Jesus Christus, unseren Retter. Und dann ordnet er auch die Gemeinde richtig ein in ihren heilsgeschichtlichen Rahmen. Begießer zu sein, das ist auch ein Wort an uns, das ist mir so wichtig und ist so zentral für mich geworden, Da gibt es die Begießer Sonntag für Sonntag, Woche für Woche. Jeder, wenn er auch kein Apollos ist, wenn er über Jesus redet in der Gemeinde, wenn er liest, nachdenkt und weitergibt, dann ist er ein Begießer. Da kommt ein Bruder oder eine Schwester in die Gemeinde und sagt, da habe ich heute Morgen in meiner Bibel dies oder jenes gelesen und gibt es weiter. Das kann Begießen sein, ohne Monolog, ohne Dauer drauf, ist auch richtig. Jeder Verkündiger des Wortes Gottes, jeder, der das Wort Gottes weitergibt, ist ein Begießer, wenn es in der Kraft des Geistes, der Liebe und im Geist der Besonnenheit und in Nüchternheit geschieht. Und ich behaupte nach Jesaja 55, auch dieses Wort wird nicht leer zurückkommen, immer wenn es im Geist gesprochen ist. Und dann gibt Gott auch das Wachstum. Wie heißt es in 1. Korinther 3, Vers 6? Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben und nicht irgendwelche Seminare, um es mal so nebenbei zu sagen. Das möge Gott uns schenken. Und nun kommt etwas ganz, ganz Spezielles, etwas, was wir hier verstehen. Verstehen nicht alle, aber wir verstehen sie. Wer brennend im Geist ist, kann auch zu einem Verwalter der Geheimnisse Gottes werden. Wer im Geiste brennt, soll Paulus und Apollos zum Vorbild haben, um auch die Geheimnisse Gottes verwalten zu können und zu dürfen. Ich lese jetzt 1. Korinther 4, Vers 1, Vers 2 und Vers 6. Dafür halte man uns für Diener Christi oder besser noch Untergebene Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass sie treu erfunden werden. Das gehört auch dazu. Vers 6. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich und Apollos gedeutet, Apollos, um euretwillen, auf das ihr an uns lernet, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, auf das ihr euch nicht aufbläht für den einen wider den anderen. Da gibt es eine Vorgeschichte dazu in der Gemeinde in Korinth. Auf der einen Seite bekamen die Korinther ein großes Lob von Paulus, zum Beispiel 1. Korinther 1, Vers 4 bis 8. Andererseits waren sie auch überheblich, aufgeblasen, herrschsüchtig und hielten sich für weise, 1. Korinther 3, Vers 18. Sie wollten Paulus beurteilen, 1. Korinther 4, Vers 3, ohne ihn herrschen. Das bedeutet doch, dass sie sich über ihn erheben wollten. Und da gab es in Korinth auch Flügelkämpfe, 1. Korinther 1, 10 bis 13. Die einen kämpften für Paulus, die anderen für Apollos und einige sogar für Petrus. Deshalb schreibt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 21, so rühme sich niemand der Menschen, denn alles ist euer. Alles ist euer. Das musst du nochmal nachlesen. Alles ist euer. Denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, das Petrus, alles ist euer, aber ihr seid Christi. Christus aber ist Gottes. Wir sind Christus, wir sind dem Christus. Deshalb kann man sagen, alles ist euer. Er fährt fort. Dafür halte man uns für Diener, besser untergebene Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Er sagt mit anderen Worten, wer sind wir denn, dass ihr so um uns Menschen kämpft? Nein, es gibt etwas viel Größeres als uns und das sind die Geheimnisse Gottes, die wir verwalten dürfen. Sie sind auch größer als alles Denken und alle Kritik der Korinther und alle Weisheit, die sie zu haben meinten. Die Geheimnisse Gottes sind die oberste Etage allen Denkens. Alles andere ist darunter. Wer die Geheimnisse Gottes verwalten darf, der wird sie verstehen, erkennen und weitergeben. Das macht demütig und bläht nicht auf, nur so nebenbei. Wer Paulus nachahmen will und sich Apollos zum Vorbild nehmen will und an ihnen lernen will, der darf auch die Geheimnisse Gottes verwalten. Ja, der darf auch die Geheimnisse Gottes verwalten. Voraussetzung ist allerdings auch, um es zu wiederholen, dass man demütig ist und den Willen hat, ein untergebener Christi zu sein. Und nicht über das hinausdenken will, was geschrieben steht. Das haben ja viele schon versucht mit ihren Visionen und so weiter und so weiter. Ein ganz großes Vorbild, ich werde noch einmal persönlich, ein ganz großes Vorbild, ein ganz großer Vordenker hierzu war Karl Geyer. Er hat in seinem Buch Die Lebenswurzeln der Gemeinde die Geheimnisse Gottes aufgearbeitet, nachzulesen Seite 136 bis 140. Alle, die in unserem Einzugsgebiet über die Geheimnisse Gottes geschrieben haben, haben ganz bestimmt sein Buch zur Vorlage genommen. Das geht gar nicht anders. Das Original ist aber immer noch das Beste, so meine ich. Er zählt 14 Personalgeheimnisse auf, so seine Personalgeheimnisse Gottes auf, so seine Formulierung, wobei das Wort Geheimnis insgesamt 20 Mal bei Paulus vorkommt. Es kommt, glaube ich, noch 4-mal in der Offenbarung und 3-mal als Geheimnisse des Königreiches der Himmel in den 3 synoptischen Evangelien vor. Hier ist nicht der Ort, um alle die Geheimnisse aufzuschließen. Ich nenne wenigstens einige der Personalgeheimnisse Gottes. Das Geheimnis des Evangeliums, auch das ist ein Geheimnis, das wir in dieser Welt verkündigen. Das Geheimnis Christi, auch das ist ein Geheimnis. Das Geheimnis des Christus. Die Verstockung und Beiseitesetzung Israels, auch das ist ein Geheimnis für viele. Und dann noch das Geheimnis des Glaubensgehorsams unter allen Nationen, dass er das, was wir verkündigen und versuchen, Glaubensgehorsam bei dem einen oder der anderen zu erwirken. Dazu gehören auch all die anderen Geheimnisse, die man erfassen darf, bis zur Erforschung der Tiefen Gottes und des Geheimnisses Gottes des Vaters selbst, wie es in Kolosser 2, Vers 2 steht. Die große Offenbarung, die Gott unseren Vätern gegeben hat, war insbesondere das Geheimnis des Evangeliums. Von der Kreuzigung bis zur Erwählung der Gemeinde und bis zur Allvollendung. Apollos hat es erfasst und so wurde er zum Begießer der Gemeinde und zum Verwalter der Geheimnisse Gottes. So dürfen auch wir, ein jeder an seinem Platz, in seine Fußspuren mit eintreten. Doch wer wird Treue erfunden, wie es Paulus in 1. Korinther 4, Vers 2 fragend formuliert. Noch einmal. Wer im Geist brennt und die Schriften kennt, will auch die Geheimnisse Gottes erfassen und sucht sie zu ergründen. Ein achtes. Brennend im Geist und mächtig in den Schriften, ein notwendiges Zusammenspiel, eine notwendige Symbiose. Wie ich oben schon sagte, war Apollos brennend im Geist und gleichzeitig mächtig in den Schriften. Das gehört zusammen. Brennend im Geist ohne Schriftkenntnis und ohne Schriftgebundenheit führt in die Irre. Das führt zur Schwärmerei. Apollos kannte das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament. Hierin unterschied er sich vielleicht von Nikodemus, dem Jesus sagen musste, du bist Lehrer Israel und weißt dieses nicht. Da hat der Heilige Geist schon an dem Apollos gewirkt. Brennen im Geist bedeutet aber auch Kampf gegen die Sünde und die Fleischnatur. Es bedeutet auch einen Wandel im Geist. Galaterbrief. Wer im Geiste brennt, will auch im Geiste wandeln. Israel hat ja hier schmählich versagt. Deshalb steht in Hesekiel 11, Vers 19 und 20 folgendes. Und ich werde ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleische wegnehmen und ihnen ein fleischendes Herz geben, das mit dem Heiligen Geist gefüllt werden kann, müsste man hinzufügen. Das Herz ist die Steuerzentrale des Heiligen Geistes. Von dort aus wirkt der Geist. So bei Israel, so auch bei uns. Bei uns ist auch das Herz die Steuerzentrale des Heiligen Geistes. Wer kein geistliches Herz hat, für den gilt das, was Hosea über Ephraim schreibt. Dort steht Hosea 7, Vers 11. Ephraim ist wie eine einfältige Taube ohne Herz. Lilev, ohne Herz. Dort wird übersetzt ohne Verstand. Nein, ohne Herz. Da fehlt die Steuerzentrale des Heiligen Geistes. Bei uns ist es nicht so. Wer ein geistliches, brennendes Herz hat, der ist anders. Wer ein brennendes Herz hat, das brennende Herz bekommen wir mit unserer Neuzeugung. Und darum bietet Titus 3, Vers 6, mit unserer Neuzeugung haben wir den Geist ausgegossen bekommen in unser Herz hinein. Dann wird unser Herz brennend. Und darum bietet auch David in seinem Psalmen, zum Beispiel Psalm 51, Vers 11, und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Seine Psalmen zeugen davon, dass er diesen Geist empfangen hat. Also noch einmal, auch wir haben ein geistliches, brennendes Herz, so wie es jene Emmausjünger dort in Lukas 24 hatten. Brannte nicht unser Herz auf dem Wege. Wer brennend im Geist ist, der lässt sich auch vom Geist belehren. Das gehört auch dazu. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, heißt es in 1. Korinther 2, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilen geistliche Dinge durch geistliche Mittel. So steht dort in 1. Korinther 2, Vers 12 und 13. Und deshalb sind wir auch hier, dass wir geistliche Dinge durch geistliche Mittel, durch eine geistliche, vom Geist gewirkte Predigt empfangen und nicht irgendeine Philosophie oder irgendeinen wissenschaftlichen oder politischen Vortrag hören in so einer Gemeinde, in einer Gemeinde. Ein wunderbares Beispiel finden wir im Buch Nehemia. Dort steht, Nehemia sagt, und du, Gott, gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen, und dein Manna versagtest du ihrem Munde nicht. Und du gabst ihnen Wasser für ihren Durst, Nehemia 9, Vers 20. Auch wenn das Volk keinesfalls brennend im Geist war, so waren es doch etliche Führer durch die Wüste. Ich denke an Mosua, Josua, Kaleb, die 72 Ältesten, Aaron, Miriam, die durch den Geist das Volk belehrten. Nicht wahr? Du gabst ihnen deinen guten Geist, um sie zu unterweisen. Und das erleben wir auch jeden Sonntag in unseren Gemeinden. Viele Christen sind geistlich herzkrank, weil Paulus fehlt und das Brennen im Geist fehlt. Oder sie haben einen zu hohen Blutdruck, sodass sie geistlich überschnappen, enthusiastisch und irrational werden. Brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Wege zu uns redete und wie er uns die Schriften öffne. Noch einmal, Lukas 24, 32. Das brennende Herz hinsichtlich der Gewalt des Wortes Gottes und hinsichtlich der Botschaft von Jesus, das ist ein zutiefst geistliches Erlebnis. Es darf uns auch immer wieder ins Staunen bringen und uns zur Freude und zur Wonne werden, das Wort Gottes, Jeremia 15, Vers 16, zur inneren Beglückung und Ermunterung. Wer im Geiste brennend sein will, der brennt auch für das Wort Gottes. Festus sagte zu Paulus, wir sind in Apostelgeschichte 26, Paulus, du rasest. Nein, antwortete Paulus, ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheiten, so soll es auch bei uns zugehen. Gott möge Gnade geben. Meine Worte sind Geist und Leben, sagt Jesus in Johannes 6, Vers 63. Dafür brennen wir. Und die Gemeinde brennt gerade auch für die Worte, die der erhöhte Christus durch Paulus uns enthüllte. Man kann auch sagen, durch die Gott, der erhöhte Christus, den Paulus erhüllte und sie uns dann weitergab. Galater 1, Vers 12, Galater 1, 12 und 15 bis 17. Wer im Geiste brennend sein will, der muss auch für Jesus brennen, noch so nebenbei. Selbstverständlich eigentlich, ja, aber man muss darüber reden. Wer im Geiste brennend sein will, der muss für Jesus brennen, indem er ihn verherrlicht. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Und Jesus sagt in Johannes 6, Vers 16, Vers 14, dass der Geist der Wahrheit ist gemeint, der Geist der Wahrheit ihn verherrlichen wird. Und das darf auch in uns geschehen. Gott möge noch einmal, sage ich, das Gnade geben. Doch wie wird man brennen im Geist? Natürlich eine brennende Frage. Dazu gibt es eine ganz einfache Antwort. Ich muss es wollen. Ich muss beten. Und dann muss ich es zu einem Gebetsanliegen machen. Mach mich brennend im Geist. Das ist der erste Schritt. Aber alles Weitere muss der Herr machen und Gott schenken lassen. Dazu gehört einfach alles, dass alles zusammenstimmt. Der Wandel und das geistliche Leben. Und dann gibt auch Gott auch das Brennen im Geist. Neuntens. Den Geist löschet nicht aus, 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Eigentlich steht dort, wischet nicht weg, dämpft nicht. Doch der revidierten Elberfelder Übersetzung folgend ist auch hier der passende Begriff, löschet nicht aus. Denn was brennt, das darf man wie in unserem Fall nicht auslöschen. Wie löscht man den Geist in der Gemeinde aus? Dazu gibt es geradezu todsichere Methoden. Erstens, oder klein A, kann auch erstens sagen, erstens, durch Entzweiung, indem Geschwister unversöhnlich miteinander in der Gemeinde zusammenleben. Zweitens, durch Lieblosigkeit in der Gemeinde und Kritiksucht. Durch Egoismus und Herrschsucht. Drittens, durch geduldetes, offensichtliches Sündigen. Nicht wahr? Auch das gibt es. Durch das Betreiben von Dingen neben dem Evangelium, die nicht zur Gemeinde passen und dem Gemeindeleben nicht förderlich sind. Nicht wahr? Durch Verweltlichung, das bedeutet, sich weltlichen Dingen hingeben, anstelle sich dem Werk des Glaubens zu widmen. Je mehr wir uns in der Welt integrieren, umso mehr dämpfen wir den Geist. Fünftens, durch Mitteilen geistlicher Dinge durch nicht geistliche Mittel. Da gibt es alle möglichen Angebote zur Sanierung und zum Wachstum der Gemeinde. Da werden Trainingsstunden für geistliche Leiter angeboten und. Aber wenn der Geist fehlt, dann führt das eher zum Dämpfen des Geistes als zu dessen Förderung. Das gilt auch für die Schriftauslegung. Wenn sie eher von meinem menschlichen Verstand stammt als aus der Schrift selbst, dann hat sie keine geistliche Kraft und wirkt dämpfend auf die Gemeinde. Das geschieht auch, wenn zu viel weltliche Literatur oder gar Philosophie zur Schriftauslegung und zur Predigt herangezogen wird. Das geschieht einfach auch dann, wenn der Geist fehlt. Und das bin ich glaube siebtens, was das ist, durch Zweifel am Wort. Hier ist an erster Stelle die sogenannte historisch-kritische Methode zu nennen. Zuerst hat man den systematischen Zweifel eingeführt, dann uns die Wunder genommen, dann das Wort, indem man es zum Menschenwort erklärte, und schließlich hat man aus uns auch noch Jesus genommen, den Herrn der Herrlichkeit, indem man behauptet, er sei nicht von der Jungfrau Maria geboren worden, sondern gezeugt von Josef oder irgendeinem anderen Mann. Er sei weder für unsere Sünden gestorben, noch leibhaftig auferstanden. Da steht geschrieben, wenn wir verleugnen, so wird er auch uns verleugnen, so steht es in 2. Timotheus 2, Vers 12. Das gilt auch für die Leugnung der Heiligen Schrift als Wort Gottes. Bleiben wir treu am Wort, so wie wir es von unseren Vätern und Brüdern gelernt haben. 2. Timotheus 3, 14 darf uns Wegweisung sein, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Ich fasse zusammen. Nun, wir haben über Apollos als Vorbild und Wegweiser gesprochen, haben Apollos als Vorbild und Wegweiser kennengelernt. Und nun fassen wir zusammen. Was bedeutet, brennend im Geist zu sein? Das bedeutet, im Geist der Besonnenheit, in der Nüchternheit und im klaren geistlichen Denken zu stehen und nicht in Unnüchternheit zu geraten, sondern vielmehr geistlich wach zu bleiben. Das ist brennen im Geist, wach zu bleiben. Wer im Geiste brennen will, muss in den Wegen des Herrn unterwiesen sein, also in den vier Evangelien, wie man es früher unseren Kindern in der Sonntagsschule beigebracht hat. Da gehören die vier Evangelien dazu, da gehört das Alte Testament dazu. Natürlich wenig Paulus, Sonntagsschule ist auch klar, aber das gehört zur Grundlage dazu. Wer brennend im Geist sein will, der muss Schriftkenntnis besitzen. Das heißt, er muss einfach die Bibel lesen. Wer brennend im Geist ist, sollte auch das Wort Gottes, das Evangelium bekennen, es verteidigen, womöglich, und es falsche Meinungen widerlegen. Auch hier muss ich sagen, wo es möglich ist. Wer brennend im Geist ist, sollte in dem Evangelium, wie es dem Apostel Paulus gegeben worden ist, belehrt sein. Wer brennend im Geist ist, der begießt die Gemeinde, oder anders ausgedrückt, der wird zu einem Begießer der Gemeinde. Ich finde das so wichtig, was dort geschrieben ist. Apollos hat begossen, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen und Gott hat das Wachstum gegeben. Das ist ein Dreiklang und das wollen wir doch auch jeden Sonntag immer wieder tun. Begießen, wenn einmal ein Pflänzlein bei uns gelandet ist. Gott muss das Wachstum geben, das ist richtig. Wer brennend im Geist ist, der darf zu einem Verwalter der Geheimnisse Gottes werden. Er darf in aller Demut als Untergebener Christi das Geheimnis des Evangeliums erfassen und auch weitergeben. Brennen im Geist und Schriftkenntnis gehören zusammen. Das ist eine Symbiose, eine untrennbare Verbindung und Zusammengehörigkeit, ein untrennbares Zusammenspiel. Wer brennend im Geist ist, darf den Geist nicht auslöschen. Und all das möge der Herr uns in dieser zu Ende gehenden Gemeindezeit schenken. Der Herr segne Sie und uns miteinander. Ich bete. Herr Jesus, habe du Dank, dass du das Haupt deiner Gemeinde bist. Und dass du deine Gemeinde versorgst mit allem, was sie braucht. Mit deinem Geist und mit deinem Wort. Und dann auch mit deiner Gnade, Herr Jesus. Und dass du uns deinen Geist ins Herz gelegt hast. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann gib uns einfach Gnade, dass wir auch brennend für dich sein dürfen. Dass unser Herz brennt. Dass du uns unser Inneres aufschließt für dein Wort. Und für dein Wirken und für die Verkündigung. Und dass du uns auch unseren Weg gehen lässt in der Kraft Gottes und in der Gnade. Und dass wir merken, dass wir gar nicht mehr von uns abhängig sind, sondern dass wir ganz von dir abhängig sind. Und dann gib uns einfach auch die Gnade, durch diese Zeit und diese Welt zu gehen, als Kinder Gottes, die uns nicht mehr versteht und wir sie vielleicht auch nicht mehr, Gott sei Dank. Und dazu gib uns Kraft und Gnade, unseren Weg durch diese Zeit zu gehen. Die Tage sind böse, schreit Paulus, und die Nacht geht zu Ende. Und da lass uns einfach im Glauben stehen, in den Werken des Glaubens auch. In deinem Dienst, dass wir nicht fruchtleer sind. Und so segne uns einfach miteinander. Segne diese Stunde, die wir miteinander hatten. Noch einmal möchte ich dir alle hinlegen, die heute so leidend sind. Aber auch die nach dir fragen, die flehend sind zu dir. Und offenbare dich noch vielen Menschen in unserer Zeit. Und uns gib Kraft und Gnade, dass wir die, die im Glauben stehen, belehren dürfen. Und mit Offenbarung 3 oder 2 zu sprechen, dass wir das stärken dürfen, was umkommen will. Dann danken wir noch einmal für das Wort. Danke, Herr Jesus, dass du bei uns bist, in uns wohnst. Was wir den Herrn Christus anziehen durften. Und dann warten wir einfach auf dich, den Herrn der Herrlichkeit. Und bitten den Vater im Namen Jesu, komme bald, Herr Jesus. Gepriesen sei dein heiliger Name, Vater im Namen Jesu. Habe Dank für deine Treue. Amen.